Radio Okajot lädt ein zu dunklem, schauerlichem und wunderbarem, raunichte Geschichten. But beware, in den folgenden Geschichten kann es blutig, grausam zugehen. Ängste können getriggert werden. Sind Sie ein sensibler Mensch? Dann schalten Sie lieber das Radio jetzt aus.
Herzlich willkommen zu unseren Rauhnächte-Geschichten hier im Radio OKJ, kuratiert von mir, Julia. Ich finde ja die Zeit zwischen den Feiertagen, wie man auch so schön sagt, unglaublich spannend, weil man da so ein bisschen zur Ruhe kommt. Die meisten gehen ja auch nicht unbedingt arbeiten in der Zeit, sondern machen einfach mal was anderes, was da, ich glaube, in den meisten Fällen ist, zu Hause sein und Märchenfilme gucken. Also zumindest mache ich das. Und dann irgendwann stolpert man über diesen Namen Rauhnächte. Warum heißen die denn Rauhnächte? Weil das so raues Wetter ist draußen? Vielleicht, mag ja sein. Aber im Grunde bezeichnet es eine dunkle Zeit, in der eben die Geister auch umgehen. Es gibt sehr viele abergläubische Sprüche auch für die Zeit, Dinge, die man tun und lassen soll und so weiter, haben Sie bestimmt alles schon mal gehört. Das Jahr 2024 war eigentlich gruselig genug. Ich finde ganz besonders schlimm, dass wir seit 12 Monaten dieses 1,5 Grad Klimaziel überschritten haben. Ziel war es ja eigentlich, dass wir permanent unter diesen 1,5 Grad bleiben. Jetzt haben wir es schon seit 12 Monaten nicht mehr geschafft und damit eigentlich das Ziel gerissen. Das ist gruselig, denn wir wissen alle nicht, was nun noch passieren wird. Die Wissenschaftler zeichnen ein düsteres Bild. Sehr schaurig, wenn man in Richtung Zukunft schaut. Der Ukraine-Krieg, der Israel-Krieg, ach ja, da will ich gar keine Worte drüber verlieren und vor allen Dingen auch die Aussicht auf einen Präsidenten Donald Trump in den USA. Was das alles irgendwie für uns bedeuten wird im nächsten Jahr. Ach herrje. Und dann, gerade erst passiert, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Ich will nicht viele Worte darüber verlieren, sondern einfach nur nochmal sagen, das Jahr war gruselig genug. Und trotzdem möchte ich eigentlich mit diesen Gruselgeschichten erreichen, dass wir uns vielleicht damit auseinandersetzen, mit diesen dunklen Seiten, die in uns sind, die in unseren Nachbarn sind, in unseren Freunden, in Familienmitgliedern, die alle irgendwas Dunkles vielleicht so ein bisschen mit sich herumtragen. Und in dem Moment, wo wir uns damit auseinandersetzen, vielleicht ein kleines Fünkchen Hoffnung haben, auf dass es lichter wird. Denn das ist das, was ich mir für 2025 wünsche, bei all der dunklen, düsteren Aussichten ein kleines bisschen mehr Hoffnungslicht. Das tut uns allen gut. Rücken wir also zusammen und erzählen uns Geschichten und gerne auch die ganz düsteren. Ich habe im Folgenden 12 Geschichten ausgewählt, die alle ein bisschen gruselig sind, vielleicht auch an unsere Ängste triggern, und sich mit den Schattenseiten des Lebens auseinandersetzen. Und ich lade Sie herzlich ein, in den nächsten 12 Nächten diese 12 Geschichten einfach mal anzuhören, wenn es draußen dunkel ist und man kurz davor ist, ins Bett zu gehen. Na, ich hoffe, Sie sind nicht zu gruselig, die Geschichten. Starten möchte ich in diesem Jahr mit einer Gespenstergeschichte aus Thüringen. Als zum Gasthof von Seidenroda bei Kahla noch eine Flaschenbierhandlung gehörte, hatten einige Männer großen Durst. Spätabends kamen sie zum Wirt und einer der Männer wollte ihm um jeden Preis beim Heraufholen der Flaschen helfen. Mit allen Mitteln versuchte der Wirt, ihn vom Weg in den Keller abzuhalten. Doch der Mann stieg hinter ihm die Kellertreppe hinab. Auf halbem Wege spürte er plötzlich, wie ihm etwas Feuriges ins Genick sprang, so dass er in panischer Angst aufschrie. Ein paar Tage später verstarb der Ärmste. Es heißt, dass ihn der Hausdrache zu Tode erschreckt habe. Das ist nicht die einzige Geschichte über Hausdrachen. Hier kommt noch eine. Aus Weida. Der Knecht und die Magd wunderten sich schon lange, dass es in dem Haus jeden Morgen zum Kaffee frisch gebackenen Striezel gab obwohl die Bäuerin niemals buk. Um ihr auf die Schliche zu kommen, versteckte sich der Knecht abends hinterm Herd. Um Mitternacht kam die Bäuerin, stellte sich an den offenen Rauchfang und rief: »Hänsel, Kleck, Hänsel, Kleck!« Aus der Esse antwortete mit krächzender Stimme der Drache: »Skuckt, skuckt!« Und plötzlich fielen der Bäuerin jede Menge knusprig gebackene Striezel in die Schürze. Am anderen Morgen erzählte der Knecht der Magd davon, und diese fragte beim Kaffeetrinken ganz scheinheilig nach der Herkunft der Striezel. Gerade wollte die Bäuerin einen herzhaften Bissen tun, da hatte sie statt des Kuchens eine ekelhafte Kröte im Mund. Dann hoffe ich, dass Sie da draußen keinen Hausdrachen haben. Und jetzt möchte ich Sie einladen, mal kurz in die dunklen Sagengeschichten aus der Stadt Jena hineinzuhören. Denn da gibt es nicht nur die eine, die mit dem Riesen, Sie wissen schon, da gibt es noch ein paar andere. Zum Beispiel die vom Schnapphans. Denn der Schnapphans an der Rathausuhr, der immer nach dieser goldenen Kugel schnappt, dem ihn der goldene Engel hinhält, da ist die Sage: Wenn der Schnapphans einmal wirklich diese Kugel zu fassen bekommt, dann geht, weiß nicht ob die ganze Welt, aber doch zumindest die Stadt Jena unter. Was für eine gruselige Geschichte. Und der Schnapphans gehört ja zu den 7 Wundern Jenas und Sie wissen, da gehört ja auch noch der Draco dazu, der 7-köpfige Drachen, eine Gruselgestalt, die man im Stadtmuseum betrachten kann. Und es ist nicht ganz klar, wer diesen Drachen gebaut hat, vermutlich Studenten, es ist schon ziemlich lange her. Und aber zu welchem Zweck ist die Frage? Manche mutmaßen ja, dass die Schabernack getrieben haben, indem sie mit dieser Figur und Petroleumslicht oder sowas in den dunklen Jahreszeiten Schabernack getrieben haben mit langen Schatten in den dunklen Gässen oder sowas. Gässchen. Wir werden es wohl nie genau herausfinden. Aber natürlich gibt es auch ein paar interessante, gruselige Gestalten im Paradies. Denn das ist nicht immer so paradiesisch, wie man es vielleicht gerne denkt. Ein Blick in die Stadtchronik zeigt, wie oft hier Überschwemmungen auftraten und wie vielen Menschen das Wasser zum Verhängnis wurde. In den Sagen werden solche tragischen Ereignisse oft mit Nixen und anderen Wassergeistern in Verbindung gebracht. Ein Fleischer zum Beispiel badete an verbotener Stelle. Als er vom Paradies zur Schneidemühle geschwommen war, wurde er an den Füßen gepackt und in die Tiefe gezogen. Zum Glück konnte er gerade noch so um Hilfe schreien. Mit großer Anstrengung gelang es einigen Leuten, den Fleischer zu befreien. Ein blutunterlaufener Abdruck zweier großer Krallen war an seinen Beinen zu sehen. Ein Zeichen, dass die Nixe versucht hatte, ihn in die Tiefe zu ziehen. Ein Maler wollte die Nixe gern mit eigenen Augen sehen. Er ging abends im Paradies spazieren und spielte auf seiner Gitarre Melodien, die als Nixenlieder bekannt waren. Plötzlich spürte er eine unbegreifliche Furcht. Als er sich umdrehte, sah er die Nixe in ihrer ganzen Schönheit stehen. Verwirrt floh er geradewegs in den Fluss, wo er in den Wellen versank. Am nächsten Tag entdeckte ein Fischer im Wasser einen Gegenstand, den er zuerst für einen Hühnerkorb hielt. Er ruderte heran und sah einen toten Menschen auf dem Grund des Flusses stehen, dessen ausgebreiteten Haare auf dem Wasser schwammen. Also passen Sie demnächst auf, wenn Sie im Paradies sind. Eine Geschichte habe ich noch, die Teufelslöcher. In der Sage gelten die Teufelslöcher als Eingang zur Unterwelt und Aufenthaltsort finsterer Mächte. Wer an dem verrufenen Ort vorübergehen musste, schlug ein Kreuz und rief laut »Haha«, um den Teufel nicht begegnen zu müssen. Einst zeigte sich hier einem Hirtenjungen aus Wöllnitz der Teufel im Gewand eines Jägers. Er wollte ihm 3 Wünsche erfüllen. Dafür sollte ihm der Junge in seine Höhle folgen. Der gewitzte Hirte ließ den Gehörnten erst für sich arbeiten und wünschte sich schließlich, der Teufel solle ihm aus Wöllnitz eine Bibel holen. Das konnte der Teufel freilich nicht und stand am Ende als Geprellter da. Am bekanntesten ist die Sage vom unheimlichen Vogelsteller aus den Teufelslöchern. Es heißt, dass sich im Innern der Höhlen ein tiefer See befinde. An seinem Ufer saßen schöne Mädchen, die der Vogelsteller hierher verschleppt hatte, um an goldenen Spinnrädern die Fäden für seine Vogelnetze zu spinnen. Die Schönen konnten jedermann die wundervollsten Lustbarkeiten bereiten. Ein Knappe von der Lobdeborg sehnte sich danach, die Freuden dieses Ortes kennenzulernen. Von einem Ziegenhainer Kräutermann beschaffte er sich einen Krötenstein, der ihm den Zugang in die Höhle ermöglichte. So kam er zu dem unterirdischen Gewässer, wo alles hell erleuchtet war und die Schönen reglos an ihren goldenen Spinnrädern saßen. Plötzlich wurde der Knappe unter lautem »Haha« von einer unsichtbaren Kraft aus der Höhle geschleudert und vor ihm stand eine unheimliche Gestalt in einem Mantel aus Vogelfedern. Auf ihrem bärtigen, gehörnten Kopf hockte ein Kauz. Aus ihrer Brust wuchsen Leimruten und statt Händen hatte sie furchtbare Krallen. Zum Glück kam gerade ein Vetter des Knappen, der ein heiliger Mann war des Weges. Der unheimliche Vogelsteller schrie auf und verschwand. Bei der Beichte bekam der Knappe den Rat, seinen Krötenstein unter Gebeten in die Höhle zu schleudern. Das tat er auch, worauf das Teufelsloch unter lautem Getöse einstürzte und nur eine kleine Höhle übrig blieb. Seit dieser Zeit soll der Vogelsteller kein Mädchen mehr entführt haben. Doch in Gestalt eines Jägers, Fischers oder Kräutermannes wollen ihn die Leute wiederholt gesehen haben. Tja, und da haben wir doch noch den Drachen, denn eine andere Sage erzählt vom Drachen aus den Teufelslöchern. Dieser ähnelt dem allgemein bekannten Lindwurm, der eine Stadt bedroht und dem zur Besänftigung jedes Jahr eine Jungfrau geopfert werden muss. Aber ich habe auch gehört, dass es dort einen Zwerg geben soll, in den Teufelslöchern. Ein Zwerg, der einen Schatz behortet. Und einmal war ein Mädchen dort, das Geschirr brauchte für sein Hochzeitsfest. Und es hatte von diesem Zwerg gehört und dass man bei ihm seinen Rat suchen könne oder sein Glück suchen. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck. Genau. Und tatsächlich, das Mädchen war so gut und rein vom Gewissen, dass die Zwerge ihm das Geschirr liehen, aber mit der Bedingung, dass es zurückgebracht werden müsse, pünktlich. Und das Mädchen tat auch so. Und deswegen bekam es obendrein noch ein kleines Säcklein mit Gold. Tja, die Jena-Sagenwelt ist groß, wer hätte das gedacht? Eine der interessantesten Sagengestalten in Gespensterform für mich aus der Thüringer und auch Jena-Sagenwelt ist die Weiße Frau. Vielleicht hat der eine oder die andere schon einmal von der Weißen Frau auf der Wöllmesse gehört. Das ist der Bergrücken, wenn man den Johannesberg nach oben steigt, soweit ich das weiß. Ich habe sie noch nicht gesehen. Die Weiße Frau von der Wöllmesse ist nur eine Erscheinung in Thüringen. Es gibt noch mehrere. Vielleicht hat die ja Schwestern. Eine davon ist einmal in Orlamünde aufgetaucht. Jung, verwitwet und Mutter zweier Kinder verliebte sich die attraktive Gräfin von Orlamünde in Albrecht von Hohenzollern, genannt Albrecht der Schöne, den Burggrafen von Nürnberg. Albrecht erwiderte ihre Zuneigung zunächst leidenschaftlich, wandte sich dann aber von ihr ab, mit der mysteriösen Begründung, dass ihrer Verbindung vier Augen im Wege stünden. In der Annahme, Albrecht meine ihre Kinder, tötete die Gräfin die beiden Kleinen, indem sie ihnen mit einer goldenen Nadel ins Hirn stach. Als dies ruchbar wurde, verstieß Albrecht sie endgültig. Denn in Wahrheit hatte er seine Eltern gemeint. Die Verzweifelte versuchte nun, ihre Tat durch den Eintritt ins Kloster zu sühnen. Hier stieg sie zwar zur Oberin auf, doch nach ihrem Tod fand sie keine Ruhe und irrt seitdem ruhelos umher, auf der Suche nach ihren verlorenen Kindern. Und auch in Rudolstadt hat man schon einmal eine weiße Frau gesehen. Es war während der Napoleonischen Kriege am 9. Oktober 1806, dem Vorabend der Schlacht bei Saalfeld. Die weiße Frau von Orlamünde erschien dem preußischen Thronfolger Prinz Louis Ferdinand im Festsaal des Schlosses, wo er gerade fröhlich mit seinen Offizieren zechte. So schnell sie gekommen war, verließ sie den Saal wieder. Der Prinz aber, begleitet von seinem Adjutanten Karl von Nostitz, folgte ihr über den Flur, wo sie spurlos in einer Wand verschwand. So hat es Nostitz jedenfalls in seinen Memoiren beschrieben. Als am Morgen die Schlacht begann, zeigte sich, dass der Besuch der weißen Frau kein Zufall gewesen war. Louis Ferdinand fiel als einer der ersten Preußen. Die Erscheinung der weißen Frau scheint den Tod zu bringen oder mit dem Tod assoziiert zu sein. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob ich mir die weiße Frau als ein Geistwesen vorstelle oder auch ein erdverbundenes Wesen, weil oben auf der Wöllmesse hier in Jena, da ist ja nun viel Wald. Und ja, die Sage geht ja so, dass sie den jungen Männern auflauert und sie ganz gerne vernascht. Aber irgendwie verbinde ich diese weiße Frau auch mit Erde, ich weiß nicht warum, und mit Laub aus dem Wald und mit einem Hirschgeweih vielleicht auch. Wie dem auch sei, gesehen habe ich sie nicht und eigentlich reicht es mir auch, wenn ich die Augen zumache und sie in Gedanken sehen kann. In echt möchte ich eigentlich ihr nicht begegnen. Also passt auf, wenn ihr in den rauen Nächten oben auf der Wöllmesse wandern spazieren geht.